Deutschlandfunk.
Ein Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um sexuellen und spirituellen Missbrauch und um körperliche Gewalt.
Qui al terzo piano, dove ci sono tutte quelle piante.
Warum so wer? So ein älteres Gebäude, es schaut nicht sehr schick aus, es ist nicht sehr modern.
No, è una costruzione degli anni 50 più o meno.
Portugal im Herbst 2025. Unsere Kollegin Gabriele ist zu Besuch bei Fabrizia Raguso. Fabrizia war Ordensschwester in der katholischen Loyola-Gemeinschaft in Slowenien. Heute wohnt sie in Braga, im Norden von Portugal. Zusammen fahren Fabrizia und Gabriele in die historische Altstadt von Braga, denn dort wohnt eine Person, die in unserer Geschichte eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Ich werde jetzt mal hier klingeln, Fabrizia, mal schauen, ob Ivanka Host da aufmacht.
Als wir mit der Recherche anfangen, konzentrieren wir uns erst einmal auf die Missbrauchsvorwürfe gegen Marco Rupnik. Aber dann merken wir schnell, die Geschichte von Rupnik kann man nicht ohne die Geschichte von Ivanka Hoster erzählen. Sie ist die Mitgründerin und Ordensoberin der Loyola-Gemeinschaft und ein integraler Bestandteil des Systems Rupnik.
In unseren Gesprächen haben ehemalige Schwestern immer wieder betont, der sexuelle Missbrauch ist nur ein Aspekt, der über den alle sprechen. Pia und Fabrizia geht es aber auch um den spirituellen Missbrauch, den sie erlebt haben. Wie Ivanka Hoster mit ihnen umgegangen sein soll, wie Rupnik ihren Glauben ausgenutzt haben soll, auch das sei Missbrauch. Und dieser spirituelle Missbrauch bilde erst das Fundament für sexuellen Missbrauch. Aus ihrer Sicht ist Hoster Rupniks Komplizin.
Was hat Ivanka Hoster zu diesen Vorwürfen zu sagen? Das will Gabriele sie in Braga fragen. Fabrizia zeigt Gabriele, wo Ivanka Hoster wohnt, kommt aber nicht mit zur Tür.
Die hatte Angst. Ja, ich glaube, sie wollte auf keinen Fall, dass Ivanka Hoster sie sieht. Ich denke, sie hat immer noch Angst vor der. Sie hat sich dann so ein bisschen um die Ecke verzogen und hat gewartet. Hat mir einfach die Wohnung gezeigt, hat gesagt, hier musst du klingeln, dritter Stock links. Und da, wo die Geranien sind, da war's.
Yamando.
Ihr hört? Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Ein Podcast über Ordensfrauen, die nicht mehr schweigen wollen. Das ist Folge 2. Die Oberin.
In dieser Folge geht es darum, wie Rupnik immer weiter Grenzen ausgetestet und überschritten haben soll. Und um die Oberin, die eigentlich die Missbrauchsvorwürfe hätte melden müssen und stattdessen die Schwestern zunehmend kontrolliert haben soll. Ich bin Luisa Meier.
Und ich bin Christopher Weingart. Diesen sechsteiligen Podcast haben wir zusammen mit Gabriele Knetsch für den Deutschlandfunk recherchiert und geschrieben. Noch ein Hinweis. Marco Rupnik stand nie vor einem weltlichen Gericht. Deswegen sprechen wir in diesem Podcast nur von Vorwürfen. Wir haben Marco Rupnik konfrontiert, doch der schweigt.
In der ersten Folge haben wir euch erzählt, wie Fabrizia und Pia, zwei junge katholische Frauen, den slowenischen Priester und Künstler Marco Ivan Rupnik treffen. Er verspricht eine moderne religiöse Frauengemeinschaft, ganz im Dienst Gottes. Pia und Fabrizia lassen dafür ihr bisheriges Leben hinter sich. Freunde, Familie, Beruf.
Dafür bekommen sie ein neues Leben in der Loyola-Gemeinschaft. In Mengesch, einer Kleinstadt nördlich von Ljubljana in Slowenien. Anfangs sind sie noch begeistert von der Gemeinschaft und der Aufbruchsstimmung. Doch die gute Stimmung wird bald getrübt. Schon früh soll Rupnik sich übergriffig verhalten haben.
Im Mai 1990 wird Pia in eine Ferienwohnung zu Marco Rupnik geschickt. Da soll sie für ihn kochen und putzen, damit er sich auf seine Doktorarbeit konzentrieren kann.
Er hat seine Handflächen auf meine gelegt und dann hat er angefangen, mit viel Gewalt zuzudrücken. Das hat sehr wehgetan. Ich habe ihm immer wieder gesagt, er soll aufhören. Ich habe um Hilfe gerufen. Aber er hat einfach immer weiter gedrückt.
Pia wirft Rupnik vor, ihr den Finger gebrochen zu haben. Bei der Situation, die Pia uns schildert, waren die beiden allein. Gabriele ist beim Interview mit Pia aufgefallen, dass ihr rechter Zeigefinger tatsächlich etwas gekrümmt ist. Wir wollen auch Rupniks Sicht der Dinge hören. Also haben wir ihm alle Vorwürfe detailliert vorgelegt, haben ihn telefonisch, per Mail und per Brief versucht zu kontaktieren. Eine Antwort haben wir nicht erhalten. Pia hat diesen und weitere Vorfälle 2023 beim Bistum ihres Heimatortes gemeldet. Das Bistum schreibt uns auf unsere Nachfrage, dass die Vorwürfe plausibel seien.
Ich habe mich völlig hilflos gefühlt. Ich hätte nie gedacht, dass er so gewalttätig wird. Er war wie ein anderer Mensch. Rupnik hat mir verboten, darüber zu sprechen. Ich sollte nicht zum Arzt gehen und niemandem davon erzählen, was wirklich passiert ist. Wenn mich jemand fragen würde wegen des Fingers, sollte ich sagen, dass ich hingefallen bin und mich verletzt habe. Er zwang mich, die Wahrheit zu unterdrücken und sie nur in mir selbst zu tragen. Da habe ich verstanden, wie allein ich bin.
Pia erzählt uns, dass sie nach dem Vorfall völlig perplex gewesen sei. Sie habe mit gebrochenem Finger am Tisch gesessen und Rupnik habe zu ihr gesagt: Jetzt hast du für immer das Siegel der Gesellschaft Jesu und das habe ich dir aus Liebe getan.
Danach soll sie mit dem gebrochenen Finger weiterarbeiten, wochenlang, trotz der Schmerzen. Wenig später wird sie zurück nach Mengesch geschickt und vertraut sich der einen Person an, die für ihr Wohlergehen verantwortlich ist, der Oberin Ivanka Hoster.
Sie war nicht überrascht und ich habe das Gefühl, dass sie mir auch geglaubt hat. Aber sie hat mich angeschrien. Da bist du selbst schuld, rede mit niemandem darüber. Da brach in mir innerlich etwas zusammen. Eine solche Reaktion hatte ich nicht erwartet. So wurde ich von beiden, zuerst von Rupnik, dann von Ivanka, zum Schweigen gebracht. Es war, als würde man einen Teil von mir lebendig begraben.
Pia fühlt sich allein, im Stich gelassen. Hoster hätte sie schützen sollen, sich für sie einsetzen müssen, aber das habe sie nicht getan. Pia traut sich selbst nicht, zur Polizei zu gehen. Und auch Hoster zeigt diese mutmaßliche Straftat nicht an. Das belegt unsere Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Ljubljana. Hier liegen keinerlei Anzeigen gegen Marco Ivan Rupnik vor. Was Pia damals nicht weiß, auch andere ehemalige Schwestern erheben Vorwürfe, die in diese Zeit fallen. Im Herbst 2025 fahre ich nach Rom. Hier möchte ich mich mit Gloria Branciani und Mirjam Kovac treffen, zwei anderen Ex-Schwestern der Loyola-Gemeinschaft. Beide sind sehr herzlich und sie zu treffen war wirklich ein besonderer Moment. Denn sie hatten mir erst für ein Interview sehr deutlich abgesagt. Spontan klappt es aber immerhin, dass wir uns im Büro ihrer Anwältin treffen, um uns kennenzulernen. Das Mikro mache ich dann aus.
Gloria hat bereits ausführliche Interviews über die Vorwürfe gegeben, die sie Marco Rupnik macht. Jetzt möchte sie nicht mehr über ihre schmerzhaften Erinnerungen sprechen. Wir dürfen ihre Geschichte aber trotzdem erzählen. Gloria ist einverstanden. Sie hat alles, was wir hier berichten, vorher gelesen und bestätigt. Wenn ihr ihre Stimme hört, dann sind das Ausschnitte aus Videos oder Interviews, die sie anderen gegeben hat.
Ich hatte schon ein paar Jahre lang überlegt, ob ich nach der Schule Missionarin werden soll. Aber ich habe gespürt, dass ich vorher noch als Mensch und in meinem Glauben wachsen muss.
Gloria lernt Marco Rupnik 1985 in Rom kennen. Auch sie tritt der Loyola-Gemeinschaft bei. Erst lebt sie in Mengesch, dann wird sie, so wie die anderen Schwestern, durch ganz Europa geschickt, um dort für die Gemeinschaft zu arbeiten. Rupnik habe aber immer wieder dafür gesorgt, dass sie in seiner Nähe war. Gloria ist damals Anfang 20 und von ihm fasziniert. Dabei spielen nicht nur Rupniks Charisma und seine Theologie eine Rolle, sondern auch seine Malerei. Hier kommt wieder ein Muster zum Vorschein, das wir schon von Pia und Fabrizia aus Folge 1 kennen.
Zum Beispiel eben im Fall Rupnik, der hat Kunst als Grooming-Strategie verwendet.
Das sagt Ute Leimgruber. Sie ist eine der führenden Expertinnen zu Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Hinter diesen Fällen gäbe es ein Muster, erklärt Leimgruber. Und die Vorwürfe, die Gloria Rupnik macht, zeigen dieses Muster auf.
Also als da eine Frau, die für ihn Modell sitzen sollte, da sagte er, also für das Schlüsselbein Jesu müsse sie Modell sitzen und dann müsste sie halt ihre Bluse aufknöpfen.
Diese Frau, von der Leimgruber spricht, ist Gloria Branciani. Gloria stellt die Situation so dar. Sie habe Rupnik in seinem Atelier besucht und er habe sie gebeten, für ihn Modell zu stehen. Zum Beispiel, wenn er Jesus gemalt hat. Denn dafür brauche er eine besondere Person, eine reine Frau, keine weltliche, die nur Sexualität ausstrahle. Das gehört zur Phase der Annäherung, der Grooming-Phase dazu. Komplimente, positive Verstärkung. Also macht Gloria erstmal mit. Schließlich liebt sie Kunst und vertraut Rupnik.
Mi ricordo la prima volta.
Ich erinnere mich, wie er sich mir das erste Mal näherte und mir den Rock hochschob. Und er sagte, das ist die Geste, die die Madonna auf der Ikone über dem Türrahmen des Ateliers macht.
Erst denkt Gloria noch, er ist ja ein Künstler und Künstler sind manchmal eigenartig. Vielleicht denkt sie das auch, weil Rupnik einen so großen Teil in ihrem Leben einnimmt. Er ist ihr geistlicher Begleiter. Und sie ist sehr von Rupniks Versprechen beeindruckt. Rupnik suggeriert ihr, ohne ihn könne sie nicht spirituell wachsen.
Quindi quel gesto lo faceva la Madonna per rivelare la divina umanità di Cristo che era sapienza del Padre.
Er hat gesagt, diese Geste macht die heilige Jungfrau Maria, um die göttliche Menschlichkeit Christi zu offenbaren. Und die ist die Weisheit des heiligen Vaters. Und deshalb hat er mir gesagt, dass ich die Geste wiederholen muss, wenn ich mit ihm in seinem Atelier bin, weil ich sonst in meiner spirituellen Entwicklung stehen bleiben würde und niemals die Tiefe seiner künstlerischen Erfahrung verstehen könnte.
Rupnik nutzt seine Stellung als Theologe aus, um seine Übergriffe zu rechtfertigen. So stellt Gloria es dar. Sie ist verunsichert, traut sich aber auch nicht zu widersprechen.
Die Opfer sind, und auch das funktioniert im religiösen Kontext außerordentlich effizient, nicht mehr in der Lage, diese Illegitimität dessen, was hier passiert, benennen zu können. Das heißt, irgendwie spüren die, das ist nicht gut, aber wie kann es schlecht sein, wenn Gott es doch für mich will? Und das ist alles Teil eben dieser Drehbücher.
Ein Drehbuch des Missbrauchs. Wie das aussehen kann, zeigt auch der Fall von Gloria. Sie erklärt, dass Rupnik Stück für Stück immer weitergegangen sei. Erst Umarmungen und Komplimente, dann der Griff an den Rock, sexuell aufgeladene Gesten. Einmal erzählt sie, habe er sie auf den Mund geküsst. Er soll dabei gesagt haben, so mache ich das beim Altar auch immer, wenn ich die Eucharistie feiere. Und so, wie Rupnik immer weitergemacht haben soll, fühlt Gloria sich damit immer unwohler.
Am Abend vor einer Reise hat er mich gebeten, mit ihm in sein Atelier zu kommen, damit wir da die Eucharistie zusammen feiern können. Aber mir war sofort klar, dass das nur ein Vorwand war, um mich auszuziehen und anzufassen.
Das geht Gloria zu weit. Sie will nicht mitkommen. Rupnik, der sei dann richtig wütend geworden.
Lui però era sempre molto, sempre più indispettito fino a quando proprio scoppiato in maniera.
Er war sehr verärgert. Dann wurde er aggressiv, hat gesagt, dass ich nichts wert bin, dass ich nie etwas Gutes in meinem Leben zustande bringen würde. Er hätte mal gedacht, ich würde wichtig in seinem Leben werden, aber jetzt wolle er jeden Kontakt mit mir abbrechen. Denn in Wirklichkeit wäre ich nur eine Versagerin. Das hat er so eindringlich gesagt, dass ich das Gefühl hatte, in mir zerbricht was. Ich habe die ganze Nacht geweint, habe ihn am Morgen angerufen und immer noch geweint. Und dann hat sich sein Verhalten sofort geändert und plötzlich war er wieder freundlich.
Heute sagt Gloria, dass Rupnik sie manipuliert habe. Doch damals ist sie vor allem eingeschüchtert. Und die mutmaßlichen Übergriffe sollten sich noch verschärfen. Gloria ist nicht die einzige Frau, die auch von sexuellen Grenzüberschreitungen berichtet. Ein Muster scheint sich immer zu wiederholen. Alle erzählen, dass Rupnik sie zunächst mit Zuneigung, Lob und Aufmerksamkeit überschüttet habe, als ob er testen wolle, wie weit er gehen kann. Dann sei aus Zuneigung plötzlich Abneigung geworden. Erst später, mit einem distanzierteren Blick, können sie das als Manipulation klar benennen. In der Situation selbst sei ihnen das aber gar nicht so bewusst gewesen.
Und an der Stelle wird es auch für uns problematisch. Denn Rupnik schweigt zu allen Vorwürfen. Nicht nur uns gegenüber, sondern er hat bislang noch keinem Medium ein Interview dazu gegeben. Deshalb kennen wir nur eine Sicht der Dinge. Doch Gloria ist mit ihren Aussagen nicht allein. Auch andere Frauen berichten von ganz ähnlichen Übergriffen. Bei einzelnen Vorfällen haben wir aber nur die Aussagen der mutmaßlichen Opfer, also eine Seite der Geschichte. Ob die Vorfälle wirklich so stattgefunden haben, das wissen wir nicht. Aber es gibt Aussagen von verschiedenen kirchlichen Stellen, öffentlich oder intern, die die Vorwürfe als glaubwürdig und zutreffend einschätzen. Zum Beispiel von einem italienischen Weihbischof, der den Fall später untersuchte und die Vorwürfe der Frauen als wahr bezeichnet.
Die Vorfälle, von denen Gloria und Pia uns erzählen, sollen schon in den 80ern und 90ern stattgefunden haben. Manche liegen also 40 Jahre zurück. Ein weltliches Gericht hat sich mit diesen Vorwürfen noch nie befasst. Weder der Staatsanwaltschaft in Rom noch der in Ljubljana liegen Anzeigen vor. Erst jetzt gerade, im Jahr 2026, läuft im Vatikan ein kirchenrechtlicher Prozess gegen Rupnik. Warum so spät? Das hängt auch damit zusammen, dass die Schwestern untereinander nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Sexualität ist ein großes Tabu, denn Ordensschwestern haben sich zur Keuschheit verpflichtet. Das Gelübde zu brechen gilt als enorme Schande. Noch dazu mit einem Priester, der selbst durch den Zölibat zur Keuschheit verpflichtet ist. Über Sexuelles wird nicht gesprochen. Aus Selbstschutz, aber auch aus Ohnmacht.
Und auch ansonsten gibt es in der Loyola-Gemeinschaft keine Freundschaften und kaum Austausch untereinander. Mehrere ehemalige Schwestern erzählen uns, dass es eine Art Schweigegebot gab. Obwohl sie auf engstem Raum miteinander leben, sich zum Teil sogar Betten teilen, sprechen sie mit ihren Mitschwestern nicht über die mutmaßlichen Taten von Rupnik. Auch nicht darüber, dass Ivanka Hoster ihnen nicht geholfen haben soll. Zwar leben sie alle zusammen, aber sie fühlen sich einsam.
Wir sollten nicht miteinander befreundet sein oder viel miteinander sprechen. Ich habe auch nachts manchmal Mitschwestern weinen hören. Aber ich habe sie nie gefragt, wie es ihnen geht, was mit ihnen los ist. Ich dachte, das gehört zum Noviziat dazu.
Dieses Schweigen erfüllt einen Zweck im Mosaik des Missbrauchs. Allein sind die Schwestern einfacher zu kontrollieren. Mit der Grooming-Phase kommt auch die Isolation. Denn auch die Kontakte zur Außenwelt sollen auf ein Minimum reduziert werden, erzählt Fabrizia Raguso.
Nachdem ich eingetreten bin, wurde die eigene Familie fast schon dämonisiert. Auch weil Ivanka immer von uns verlangt hat, die Verbindungen zu kappen.
Die Familie zurücklassen, das gehört bis zu einem gewissen Grad zum Ordensleben dazu. Aber diese Dämonisierung, von der Fabrizia spricht, das wäre schon Ausdruck eines autoritären Systems, das auch in Orden ungewöhnlich ist. Denn so können die Schwestern sich nicht Menschen von außerhalb anvertrauen. Es gibt nur noch die Gemeinschaft. Und da haben alle nach derselben Pfeife zu tanzen. Hinter diesem System steht aber nicht nur Marco Rupnik allein, sondern auch Ivanka Hoster, die Ordensoberin, die aus Sicht vieler Schwestern Marco Rupniks Komplizin ist. Pia erzählt uns, dass sie sich nicht kontrollieren lassen wollte und dass Rupnik und Hoster gemeinsam versucht hätten, ihren Willen zu brechen. Um eine vollständige Ordensschwester zu werden, muss Pia ihr Gelübde ablegen. Das hätten Rupnik und Hoster aber immer weiter aufgeschoben. Pia interpretiert das heute so.
Rupnik hat mir immer wieder gesagt, dass ich nicht reif dafür wäre. Er wertete mich ständig ab. Ich war sehr enttäuscht, dass sowohl Rupnik als auch die Ordensoberin Ivanka Hoster immer wieder sagten, dass noch immer irgendetwas fehlen würde. Ich würde zu viel denken. Dann war es wieder eine Frage des Gehorsams. Oder eine Frage des mangelnden Vertrauens.
Weder Hoster noch Rupnik reagieren auf unsere Anfrage zu diesem Vorwurf. Was wir aber wissen? 3 Jahre muss Pia auf ihr Gelübde warten. Im Januar 1993 ist es dann soweit. Der Dom von Ljubljana ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Hoster und Rupnik sind da. Der Provinzial, also der Ordensleiter der Jesuiten für Slowenien und auch der Erzbischof. Pia, Fabrizia und etwa 20 andere Loyola-Schwestern sitzen bei dem feierlichen Gottesdienst in der ersten Reihe auf Holzstühlen. Pia trägt einen roten Wintermantel und einen langen schwarzen Rock. Dann spricht sie die Formel, mit der sie Armut, Gehorsam und Keuschheit gelobt. Dafür bekommt sie einen Ring, wie bei einer Hochzeit, der sie endgültig an die Loyola-Gemeinschaft bindet.
Und dann, im selben Jahr, also 1993, passiert etwas, womit die Ordensschwestern nicht rechnen konnten. Rupnik verlässt die Loyola-Gemeinschaft. Aber der Fall Rupnik ist damit noch lange nicht zu Ende. Marco Rupnik geht nach Rom, er macht dort Karriere als Künstler und Theologe, schart wieder Leute um sich. Und es gibt neue Vorwürfe.
Bevor wir nach Rom schauen, haben wir aber erst noch Fragen. Warum verlässt Rupnik die Gemeinschaft, die er mitgegründet hat, die im Zeichen seiner Vorstellungen von Zusammenleben und Spiritualität entstanden ist? Und wie geht es in der Loyola-Gemeinschaft ohne ihn weiter?
Ich hatte damals die Hoffnung, dass sich jetzt was verbessern würde. Rupnik war weg. Vielleicht könnte das ja auch so etwas wie ein Neustart sein.
Rupniks Weggang als Neustart? Das hofft zumindest Pia. Und tatsächlich schüttelt Rupniks Abgang die Gemeinschaft durch. Einige Schwestern folgen ihm nach Rom, andere bleiben in Slowenien, bei Ivanka Hosta, die jetzt zur unbestrittenen Anführerin wird.
Se noi passiamo tra 93 e 2021, è successo un mondo di cose.
Ab 1993 ist eine Menge passiert. Und Ivankas zunehmende Härte lag mit Sicherheit auch an dem, was Rupnik ihr gesagt haben soll. Angeblich habe er sie bedroht. Es soll eine sehr gewalttätige Trennung gewesen sein. Und er habe ihr gesagt, dass er die Loyola-Gemeinschaft zerstören wolle.
Es gibt unterschiedliche Theorien, warum Rupnik die Gemeinschaft verlassen hat. Manche Schwestern berichten von einem Streit mit Hosta. Es soll darum gegangen sein, wer wirklich die Gemeinschaft gegründet habe. Also ein Machtkampf. Es gibt aber noch eine andere Theorie. Eine, die mit Rupniks Übergriffen zusammenhängt. Dazu später mehr. Klar scheint jedoch, Rupniks Ende bei der Loyola-Gemeinschaft lief vermutlich nicht allzu harmonisch ab.
Und Ivanka Hosta zieht jetzt die Zügel an, erzählt Fabrizia. Die Oberin habe dafür gesorgt, dass sich die Schwestern untereinander bespitzeln und kontrollieren. Fabrizia ist sogar selbst einmal eine sogenannte verantwortliche Schwester und steht damit in der Hierarchie etwas weiter oben. Ihr sei aufgetragen worden, Ivanka zu berichten, was die Schwestern denken und tun.
Ivanka hat mir immer Vorwürfe gemacht, dass ich ihr nicht berichtet habe, was in der Gemeinschaft vor sich ging. Weil ich der Meinung war, dass jede, die Ivanka etwas mitzuteilen habe, das selbst tun sollte.
Fabrizia weigert sich zu spitzeln, doch andere Schwestern machen mit. Davon erzählt auch Pia, sie arbeitet in einer Pfarrei und muss viel telefonieren. Und eine andere Schwester habe dabei immer genau zugehört.
Eine Mitschwester versuchte, die Kontrolle über die Telefongespräche auszuüben. Sie begann mit dem Aufschreiben meiner Fehler und Sünden. Ich habe ihr geraten, dass sie auch an meiner Stelle zur Beichte gehen soll, wenn sie meine Sünden besser kennt als ich selbst.
So beschreibt Pia die bedrückende Stimmung in der Loyola-Gemeinschaft. Und dann gibt es noch einen weiteren und entscheidenden Baustein für die Macht von Ivanka Hosta, die Ordensregeln.
Die Ordensregeln wurden zu einer Art Zwangsjacke.
Verfasst hat sie Ivanka Hosta selbst, zu Beginn der 90er. Die Ordensregeln zementieren ihre Macht in der Loyola-Gemeinschaft. Es gibt nur eine Hürde. Die Regeln müssen dem zuständigen Bischof vorgelegt werden, Aloisi Schustar. Er muss prüfen, ob sie mit den Vorstellungen der Kirche konform gehen. Und nur mit seiner Unterschrift werden die Regeln ein offiziell gültiges Dokument.
Auf 94 Druckseiten beschreibt Ivanka Hosta, wie sich die Schwestern der Loyola-Gemeinschaft zu verhalten haben, welche Regeln für sie gelten sollen. Viele der Regeln sind ganz normal für Ordensgemeinschaften. Die Schwestern geloben Armut. Da steht dann, alles, was wir erwerben, gehört der Gemeinschaft. Das, was sie vor ihrem Beitritt besitzen, sollen sie möglichst der Gemeinschaft spenden. Und zu Keuschheit schreibt Hosta, für die Schwestern sei Keuschheit eine Pilgerreise, ein Weg zu immer tieferer Liebe.
Neben Armut und Keuschheit gibt es noch einen dritten Bestandteil des Gelübdes, nämlich den Gehorsam. Wie in anderen Orden auch, gilt der Gehorsam der Person, die dem Orden vorsteht. Hier ist es die erste verantwortliche Schwester.
Soweit, so normal. Aber es gibt auch Punkte, die ziemlich unüblich sind. In den meisten Orden sind Leitungsämter wie das der Oberin zeitlich begrenzt. Mal auf 3, mal auf 6. Manchmal auch auf 12 Jahre. Damit soll auch die Macht der Ordensleitung begrenzt werden. Ivanka Hosta hat aber eine andere Vorstellung von ihrer Amtszeit.
Sie schreibt, die erste verantwortliche Schwester wird auf Lebenszeit gewählt, weil allein ihr Leben und nicht ihre Fähigkeiten oder ihre Überlastung das Maß ihrer Liebe zur Kirche sein kann. Sie hat die volle Entscheidungsgewalt in der Gemeinschaft. Mit Machtbegrenzung hat das nichts zu tun. Im Gegenteil, Ivanka Hosta will sich zur uneingeschränkten Herrscherin über die Gemeinschaft machen.
Das müsste auch dem Erzbischof Aloisi Schustar auffallen, der Nachbesserungen verlangen könnte. Immerhin soll er die Ordensregeln unterschreiben. Aber er segnet sie so ab. Umstandslos.
Und nicht nur das, er schreibt sogar ein Vorwort für die Regeln und sieht sie als ein Teil von etwas Größerem.
Die Geschichte der Loyola-Gemeinschaft ist für mich ein Zeichen der besonderen Vorsehung Gottes in der Kirche Sloweniens. Ich bin überzeugt, dass die Ordensregeln ein solides Fundament für das geistliche Leben und Wirken der Schwestern der Loyola-Gemeinschaft sein werden.
absoluter Gehorsam für die Schwestern, eine Oberin, die nicht abgewählt werden kann. All das mit dem Segen des Erzbischofs.
Diese Machtfülle soll Ivanka Hoste ausgenutzt haben. Das haben uns verschiedene Ex-Schwestern ausführlich erklärt. Fabrizia muss Hoste ihre wissenschaftlichen Artikel vor der Veröffentlichung vorlegen. Persönliche Gespräche untereinander oder gar Kritik an Hoste sind unerwünscht. Die Oberin kann die Schwestern nach ihrem Ermessen einsetzen, ins Ausland schicken. Ein Mitspracherecht haben sie nicht. Pia zufolge habe Hoste behauptet, die Ordensregeln seien von Gott gegeben und dürften deswegen nicht in Frage gestellt werden. Denn niemand anderes wisse, was der Wille Gottes sei. Im Interview mit unserer Kollegin Gabriele beschreibt Fabrizia das Leben in der Gemeinschaft als sektenartig.
Irgendwann identifizierst du dich komplett mit dem Guru und kannst überhaupt nicht mehr in Frage stellen, was von dir verlangt wird. Denn alles, was dir gesagt wird, kommt direkt von Gott.
Quién es el Guru? Und wer ist der Guru?
Ivanka.
Ivanka Hoste, ein Guru? Pia, Fabrizia und andere Ex-Schwestern werfen Hoste spirituellen Missbrauch vor. Weil Hoste nicht auf unsere Mails reagiert, versucht Gabriele persönlich mit ihr zu sprechen.
Ich werde jetzt mal hier klingeln, Fabrizia, mal schauen, ob Ivanka Hoste aufmacht.
Ivanka Hoste wohnt heute mit einer anderen ehemaligen Ordensschwester in der Altstadt von Braga in Portugal. Was sagt sie selbst zu den Vorwürfen gegen sie und Rupnik? Was sagt sie über ihre Rolle in der Gemeinschaft? Das will Gabriele fragen, als sie bei Ivanka Hoste klingelt. An der Tür trifft sie eine Nachbarin. Ob Ivanka hier wohnt? Ja, das tut sie.
Yamando.
Dann irgendwann, nachdem ich oft geklingelt habe, hat sich eine Frauenstimme bei mir gemeldet und gefragt, wer ich bin, was ich hier will. Sehr unfreundlich, sehr harsch mit mir gesprochen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie Ivanka Hoste ist. Das war aber unklar, hat sie nicht so richtig beantwortet und habe ihr die Frage gestellt, was wissen Sie denn über die Missbrauchstaten von Rupnik?
Los abusos de Rupnik, usted sabía de ellos.
Und ihre Antwort war, ich will nicht mit Ihnen darüber sprechen. Dann hat sie, ich stand draußen vor der Tür an der Sprechanlage und dann hat sie einfach aufgelegt, hat nichts mehr gesagt, hat sich geweigert und hat mir auch nicht die Tür aufgemacht.
Llamada finalizada.
Señora.
Ivanka Hoste will offenbar nicht mit uns sprechen. Doch uns liegt ein Bericht von Pias aktueller Diözese vor. Die zuständige Bistumsverantwortliche beurteilt Pias Schilderungen als glaubwürdig und authentisch. Darin heißt es auch, Pia sei unter dem Deckmantel der spirituellen Begleitung und des göttlichen Willens manipuliert und beeinflusst worden. Fabrizia schildert ähnliche Erfahrungen. Und das wirft auch eine Frage auf. Pia und Fabrizia haben studiert, sind hervorragend ausgebildet, selbstbewusst, emanzipiert, hatten vor ihrem Eintritt in die Gemeinschaft auch erste Schritte in ihrem Berufsleben gemacht. Warum verlassen sie die Gemeinschaft nicht einfach?
Io non fui antes perché accreditava che la comunità si poteria mudar.
Ich bin nicht früher weggegangen, weil ich glaubte, dass sich die Gemeinschaft ändern könnte und wir besser und auf eine authentischere Weise in Bezug auf das Evangelium und die Ordensregeln leben könnten. Aber Ivanka wollte die Macht über unsere Leben haben.
Mas Ivanka queria ter el poder de las nossas vidas.
Ivanka Hoste baut derweil die Gemeinschaft immer weiter aus. Und das sogar mit Hilfe von Geld aus Deutschland. Sie stellt 1994 einen Antrag beim deutschen katholischen Hilfswerk Renovabis, das hauptsächlich Projekte in Osteuropa fördert. Renovabis schreibt uns auf Anfrage, sie hätten Hoste 50.000 D-Mark bewilligt, damit die Schwestern das Haus in Mengesch ausbessern, eine Spülmaschine und eine Bügelmaschine besorgen und eine Bibliothek einrichten können. Und damit Ivanka Hoste sich ein Auto kaufen kann. Später vergibt Renovabis auch Stipendien an einzelne Schwestern und gibt 24.500 Mark dazu, als sich die Gemeinschaft eine Wohnung kauft. In St. Petersburg.
Denn im Auftrag der Gemeinschaft werden die Schwestern in die ganze Welt geschickt, um Zweigstellen aufzubauen. Neben St. Petersburg zum Beispiel auch in Brasilien, Jerusalem oder Braga in Portugal.
Da bin ich im Jahr 2000 von Ivanka hingeschickt worden. Im September.
Fabrizia wird nach Praga geschickt, obwohl sie kein Wort Portugiesisch spricht, obwohl sie noch nie da war und dort niemanden kennt. Ein Mitspracherecht hat sie nicht. Wozu auch? Ivanka Horster beruft sich schließlich direkt auf den Willen Gottes, den nur sie kenne.
Mit der Rede von Willen Gottes kann man die größte Versklavung der Menschen göttlich legitimieren,
sagt Ute Leimgruber. Der angebliche Wille Gottes als Begründung für Missbrauch. Auch das macht Fälle aus Glaubensgemeinschaften so besonders. Und wie diese Argumentation genutzt werden kann, zeigen wir in der nächsten Folge.
Während Horster die Loyola-Gemeinschaft zu einer Art Sekte umbaut, baut Rupnik sich eine neue Karriere in Rom auf, als Mosaikkünstler. Und dabei feiert er bald einen ungeahnten Aufstieg.
Bei der zweiten Umarmung fühlte ich mich gar nicht gut.
Und dann gibt es auch aus Rom Vorwürfe.
Ich habe versucht, mich wegzudrücken, während mein Körper direkt an seinem war. Er hat sich gewundert, meinte, was machst du da, Samuel? Das ist sehr schön zwischen uns. Ich bin Priester, du bist Ordensschwester. Das ist alles ganz rein. Lass es einfach geschehen.
Das war Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Folge 2. Die Oberin. Ein Podcast von Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Es sprachen Sigrid Burgholder,
Christine Kettner,
Ingrid Kaltenegger,
Claudia Mischke
sowie die Autoren.
Recherche Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Head-Autor Christopher Weingart.
Projektleitung Luisa Mayer.
Regie Anna Panknin.
Ton und Technik Thomas Widdig
und Michael Morawitz.
Sounddesign Thomas Widdig.
Redaktion Christiane Florin und Kais Harabi.
Beratung und Koordination Christine Watti.
Faktencheck Simon Tamjalev und Laura Mattausch.
Grafik Uta Oettel.
Redaktionsassistenz Sonja Wali.
Wenn ihr Hinweise zum Thema oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an heilsverbrechen@deutschlandfunk.de.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026. Zum Schluss haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Eine Nachricht kann ein Leben komplett verändern. Aber oft fehlt genau diese Perspektive in den Nachrichten. Unboxing News von Deutschlandfunk Nova ist der Nachrichtenpodcast, der diese Perspektiven reinholt und mit Menschen spricht, die direkt betroffen sind. Von Krieg, einem neuen Gesetz, steigenden Preisen. Damit klar wird, was hinter den Nachrichten wirklich steckt. Montags bis freitags hört ihr ein Thema und eine Perspektive. Und immer geht es dabei auch um die Frage, was hat das alles mit mir zu tun? Unboxing News findet ihr in der Deutschlandfunk-App.